SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: die Diktatur des Rechtecks. Über 100 Jahre Bauhaus wollen wir sprechen. Dazu begrüßt und lädt Sie ein Michael Kühler am Mikrofon. Walter Gropius, er gründete im Jahr 1919 die Kunstschule, die avantgardistische in Weimar mit Namen Bauhaus, die Weltgeltung und Weltausstrahlung bald erlangen. Er gewann berühmte Künstler dafür, wie Wassily Kandinsky, Paul Klee oder Lionel Feininger, als lehrende Meister. Und sie wollten nach dem Ersten Weltkrieg durch neues Bauen, Malen, Tanzen, Arbeiten, Zusammenleben auch den neuen Menschen formen. Wie werden wir wohnen, fragte Walter Gropius. Wie werden wir siedeln? Welche Formen des Gemeinwesens wollen wir erstreben? Das schrieb Walter Gropius 1924. Und deshalb ging das Design über Stühle, Sessel, Tische, Lampen und Häusergestaltung hinaus und erfasste den ganzen Menschen. Doch diese Diktatur des Rechtecks, das gefiel noch längst nicht jedem. Wir wollen fragen, wie demokratisch, wie rational, wie rigoros war diese Moderne und vor allem, was war das für ein gesellschaftlich-geistiges Umfeld 1919, in dem das entstand? Gäste darüber zu sprechen sind Frau Prof. Dr. Gerda Breuer. Sie ist Design- und Kunsthistorikerin. In Aachen lebt sie und war in Wuppertal an der Hochschule tätig und war auch im wissenschaftlichen Beirat des Bauhauses in Dessau und ist gegenwärtig im wissenschaftlichen Beirat auch von 100 Jahre Bauhaus im Westen. Bei uns ist auch Frau Prof. Dr. Gertrude Zippel-Kaufmann. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, leitet das Institut Moderne im Rheinland und gehört auch diesem wissenschaftlichen Beirat an 100 Jahre Bauhaus im Westen. Und ich freue mich, dass auch Professor Dr. Wolf Herzogenrath zu uns gefunden hat. Er ist nicht nur Direktor der Sektion Bildende Kunst der Akademie der Künste in Berlin, sondern dem Thema Bauhaus über ein halbes Jahrhundert durch zahlreiche Publikationen und Ausstellungen verbunden. Lange war er Direktor in Bremen am Museum im Kölnischen Kunstverein. In Berlin war er auch. Kurzum, sein Buch Das Bauhaus gibt es nicht erscheint in dieser Woche. Meine erste fantasielose Frage, Frau Breuer, das Bauhaus, was ist das? Ein künstlerisches Kind der Nachkriegszeit?
Ja, sicherlich. Also man ist etwas verführt, das Bauhaus als einen Anfang als Urquelle der Modernität aufzufassen. Aber man muss bedenken, dass es eigentlich könnte man es auch sehen als ein Endresultat einer langen Bewegung, weshalb man es auch nicht nur auf Architektur und Design oder Kunst reduzieren könnte. Man sagt ja oft, es ist eine Designschule, andere sagen, es ist eine Architekturschule, obwohl gar nicht Architektur gelehrt wurde, sondern es ist eine relativ ganzheitliche Schule. Und sie kommt natürlich, diese Schule kommt aus einer großen Bewegung. Ich würde mal eine wichtige nennen, das ist die Lebensreform seit 1900. Und da geht es ja auch um die ganzheitliche Erneuerung des Menschen. Also man schreibt dem Bauhaus ja auch zu, dass es einen neuen Menschen schaffen will. Aber das will man seit langer Zeit, das will man auch in der Vorkriegszeit, ein bisschen verführerisch bei der Vorstellung, dass es ein Anfang ist, ist, dass es einen politischen Bruch gab, nämlich den Ersten Weltkrieg. Und dass zeitgleich mit der Gründung des Bauhauses 1919 auch die erste Demokratie beginnt, die Weimarer Republik. Also wird es sehr stark mit dem Bauhaus verbunden, dass es ein Anfangssyndrom ist.
Ich würde gerne einen halben Schritt zurückgehen. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, es ist eine Schule und haben damit betont, dass es sich nicht nur um Objekte handelt. So im allgemeinen Menschenverstand, Herr Herzogenrath, da verbindet man mit diesem Thema Bauhaus doch irgendwie Objekte. Dinge, die man angucken kann, anfassen kann, die man vielleicht auch besuchen kann. Lassen Sie uns doch wenigstens zu Beginn mal ein bisschen Kleingeld rausgeben und so ein paar Objekte vielleicht nennen. In Weimar, in Dessau, in Berlin, aber vielleicht auch in Ulm, Stuttgart, Köln oder anderen Orten. Was sind da so ikonische Bauten, die Ihnen spontan einfallen?
Naja, da geht's ja eben schon los. Das Bauhaus, sagen wir, und meinen jeder was völlig anderes. Der eine das sozialistisch-marxistische Hannes-Meyer-Bauhaus, der andere das expressionistische. Wenn ich jetzt Beispiele sagen soll, könnte man wunderbar das an Stühlen aufrechnen, auf Fächern. Der afrikanische Stuhl von Breuer ist so expressiv, mit wilden Stoffen, wild bemalt. Dann kommt der ganz konstruktive Stuhl, auch vom selben Künstler. Das heißt, die Künstler selber wandeln sich im Laufe der Zeit dieser wenigen 14 Jahre, sodass es gar nicht der Breuer oder das Bauhaus heißen darf. Denn dann geht es schon weiter mit dem nächsten Stuhl, dem Stahlrohrstuhl. Und wieder ist es derselbe Künstler, Marcel Breuer, der maßgeblich da arbeitet. Dann kommt unter Hannes Meyer sicher eher der Arbeitsstuhl, nicht ästhetische Form. Und dann zum Schluss mit Mies van der Rohe nun wiederum das genaue Gegenteil. wo die ästhetische und materielle Haltung interessanter wird als die Preisfrage und für wen arbeite ich eigentlich. Das heißt, das kann ich mit jedem Bereich am Bauhaus machen. Und deshalb heißt eben mein Buch, das Bauhaus gibt es nicht. Und leider hat der große, verdienstvolle Hans-Maria Wingler, der Gründer des Bauhausarchivs und Museums, sein erstes wunderbares, dickes Buch.
Anfang der 80er Jahre, ich entsinne mich.
Ja, also 70er schon.
Dicker Schinken.
Hat eben das Bauhaus genannt. Und irgendwie ist das so in den meisten Köpfen. Und dagegen, glaube ich, müssen wir sehr
angehen. Das geht so nicht mehr, sagen Sie.
Das geht einfach so nicht, weil der eine geht auf den rechten Winkel und der andere bedauert die expressive, verinnerlichte erste Phase. Jeder sucht sich das raus, was er angreifen möchte. Aber das ist eine Entwicklung, in der eben entscheidende Leute auch sich selber entwickelt haben. Marcel Breuer ist das wunderbarste Beispiel dafür.
Darf ich nochmal zu Marcel Breuer noch was sagen? Zum Bauhaus gehört ja auch die Rezeptionsgeschichte. Also die ganz lange Geschichte bis heute, 100 Jahre Bauhaus, in der es Streit gab, in der es eine Mythisierung gab, eine Verklärung, in dem es eine totale Ablehnung gab. Aber wenn Sie Marcel Breuer nehmen, zu einem Zeitpunkt, an dem der Vasili-Chair in Italien rausgegeben wird.
Der berühmte Stahlrohrsessel.
Der berühmte Stahlrohrsessel, der gilt ja als fast die Ikone des Bauhauses. Da hat Marcel Breuer schon in einer Art und Weise gebaut. Das ist so eine Art Stileklektizismus schon wieder gewesen. Wenn Sie an den Bayernkorb in Rotterdam denken, wenn Sie an die Whitney Museum und so weiter, das war überhaupt kein Bauhausstil mehr. Also die Entwicklung, die Bauhäuser genommen haben, zu einem Zeitpunkt, in dem sie rezipiert wurden, nehmen Sie die Hochschule für Gestaltung in Ulm, 53 beispielsweise. Alle sprechen von Bauhaus, aber da war das Bauhaus schon auch schon in der Nachfolge sehr, sehr viel gestaltet.
Herr Zungrad sagt gerade so beiläufig, das gab es gar nicht, den Bauhausstil, Frau Zippel-Kaufmann. Trotzdem, wir besuchen doch Orte, wo wir sagen, das ist Bauhaus.
Also ich nutze jetzt mal dass ich Literaturwissenschaftlerin bin, also mit einem anderen Objektbegriff arbeite und dabei den Text als Objekt meine und nehme das Bauhausmanifest. Für mich ist dieses Bauhausmanifest das erste Objekt, was faktisch zur Gründungsgeschichte dazugehört. Und ich würde noch einen anderen Begriff, der auch jetzt hier schon anklang und der auch hier reingehört, das ist der Mythos. Also dieses Bauhaus hat einen Schöpfungsmythos und wenn ich den aufdrösele, dann ist es hochinteressant, einmal dieser Name, der sich bildet, den ich sehr gerne und sofort an den Begriff Bauhütte knüpfen möchte.
Das hat er selber getan. An Ernst Osthoff schreibt er, ich bin dabei, etwas ganz anderes ins Werk zu setzen, eine Bauhütte mit einigen wesensverwandten Künstlern. Ich bitte dich darüber, Schweigen zu bewahren, schreibt er an seinen Förderer Ernst Osthoff noch vor Gründung 1919.
Also das ist deshalb spannend, weil dieser Begriff ja in Weimar selbst sehr angegriffen war und das Ende des Bauhauses in Weimar war ganz eng damit verbunden, dass man genau dieses Bauhaus nicht wollte. Aber was in der ganzen Erinnerungskultur viel zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass sich diese Gründung des Bauhauses eng an die Anwesenheit der Nationalversammlung dort vor Ort knüpft, denn die haben faktisch diesen Namen und das Bauhaus anerkannt. Und Versuche, den Namen später wieder zurückzunehmen, damit das mehr oder weniger konsensfähiger ist vor Ort, der ging deshalb nicht, weil da die Hierarchie griff und man den nicht mehr abschaffen konnte. Aber dieser Bauhausname selber war natürlich genial, weil er einen hohen Abstraktionsgrad hatte und eigentlich aber ganz klar die Bauhütte meinte.
Also die mittelalterlich organisierte Struktur mit Meistern, Lehrern, der Etablierung und der Anerkennung des Handwerks und allem, was dazugehört. Auf die Gefahr hin, lästig zu sein. Nennen Sie mir doch mal zwei, drei Beispiele. Ich gehe mal mit dem Beispiel voran. Als Schüler sind wir aus dem Rheinland gerne nach Krefeld gefahren, haben uns die Mies van der Rohe-Bauten angeguckt. Vor ein paar Jahren amerikanische Freunde haben mich drauf gebracht und gesagt, wir wollen unbedingt, wenn wir in Deutschland sind, nach Dessau fahren. Für die amerikanischen Designleute in den Unternehmen ist das das Jerusalem des Designs, muss man fast sagen. Es gibt doch auch ikonische Bauten, Frau Breuer. Das müssen wir doch anerkennen, oder?
Ja, das müssen wir anerkennen. Also der Gropius hatte ja 1925, als das Bauhaus dann durch einen Rechtsrutsch nach Dessau umziehen musste, Gelegenheit, eine Schule zu bauen. Und das ist schon ein ikonischer Bau gewesen. Es hatte auch Vorläufer bei ihnen im Farguswerk, in der Werkbundausstellung, im Büro- und Fabrikgebäude. Und wenn Sie sich auch die Meisterhäuser in Dessau ansehen, Eben. Dann haben Sie den Eindruck, das ist doch Bauhausstil. Das ist doch wirklich lupenreiner Bauhausstil. Waren. Obwohl es keine originäre Erfindung des Bauhauses ist, das muss man ja auch sagen. Das Bauhaus steht im neuen Bauen, also einer großen Bewegung. Sie haben gerade die Bauten in Krefeld angesprochen. Ludwig Mies van der Rohe war ja der dritte Direktor des Bauhauses. Man kann eigentlich nicht behaupten, dass er die Bauhaus-Idee von Gropius und auch sogar noch von Hannes Meyer fortgeführt hat. Er hat eine Architektenschule entwickelt und wollte auch später in den USA, wollte eigentlich mit dieser Gropius-Familie nichts zu tun haben. Mies van der Rohe hat auch einen eigenen Weg zurückgelegt.
Wie Hannes Meyer natürlich auch. Ja. Also Hannes Meyer wollte keine schöne Architektur.
Das ist der andere der drei Direktoren.
Der mittlere zweite. Direktor, der menschlich wohl sehr schwierig war, als er im Amt war. Das kann man bei Oskar Schlemmer im Tagebuch nachlesen. Menschlich hat er sich wohl sehr gewandelt und deshalb ist auch die Nachkriegsrezeption für ihn so eher negativ gewesen. Aber er hatte natürlich eine ganz andere Haltung zur Architektur. Da musste alles analysiert und sozusagen untersucht werden. Und nach diesen Funktionen ergibt sich automatisch eigentlich ein Grundriss. Und daraus ergibt sich eigentlich der Kubusraum. Es geht sozusagen, ist eine ganz andere Grundhaltung. Aber ich wollte ganz gern nochmal die Leistung von Gropius als Architekt, ist, glaube ich, unbestritten, auch wenn da immer die anderen, die Meyer-Freunde, die Mies-Freunde gerne dann rumkritteln.
Es gibt nicht wenige, die sagen, der hat selber nicht gemalt, der hat andere malen lassen.
Er hatte einen Adolf Meyer im Hintergrund, der sehr viel für ihn erledigt hat.
Also eine neue Biografie kratzt da mächtig
an dem Lack. In seinem Büro. Es geht aber, was doch wirklich immer wieder betont werden muss, ist, welche Leistung es ist, Ende 18 diese Verwaltung, eine festgefahrene großherzogliche Verwaltung, zu überzeugen, eine eingefahrene Akademie mit all diesen vornehmen Professoren zusammenzubinden mit einer Kunstgewerbeschule, daraus eine Einheit zu machen und nicht nur das im Papier, wie alle Kollegen, ob Taut oder die Freunde von der gläsernen Kette, alle redeten von neuen Schulen, es muss passieren. Aber er hat es wirklich durchgesetzt und sich die Zeit dafür genommen, ich sage es jetzt mal einfach so primitiv, da diese Verwaltung in Weimar zu überzeugen, dieses Bauhaus überhaupt zu gründen.
Frau Zeppel, da möchte ich, das würde ich jetzt etwas einschränken, weil ich denke, erstens, Mackensen war sehr wichtig und für diese Zusammenlegung, der ja zustimmen oder durchaus bereit war. Aber diese sehr wichtige Verbindung, das war ja auch eigentlich das Herzstück des ganzen Denkens, das von der Arts- und Kraftsbewegung ausgehend eben genau dieser ursprüngliche Baugedanke, wo alle beteiligt sind.
Kunst und Handwerk.
Dass das wieder sozusagen zu einer Ganzheit geführt wird, ist ja in Weimar sehr schnell wieder zerbrochen. Die Kunstschule hat praktisch ihr elitäres Selbstverständnis dann doch wieder durchgesetzt und hat sich da rausgelöst. Aber ich würde Düsseldorf nennen. Düsseldorf hat 1919, also ein Ort, in dem faktisch eine Basis gelegt wurde für das Bauhaus mit Peter Behrens und der Kunstgewerbeschule, in der er Direktor war, in Verbindung auch zu Darmstadt. Von
1911 schon das Mannesmann-Verwaltungsgebäude gebaut und Gropius war Assistent von Behrens da.
Wo schon sehr viel erreicht war, ganz genau, da war faktisch so ein Zentrum der Moderne. Und in Düsseldorf ist 1919 die Akademie und die Kunstgewerbeschule auch wieder zusammengeführt worden. Diese Liaison hat aber ausgehalten und niemand Geringeres als Peter Behrens ist nach Düsseldorf wieder berufen worden. Er war nicht sehr lange da, danach ist er nach Wien gegangen. Aber ich denke, dass die Vergleiche mit anderen Orten, an denen sich solche Prozesse abspielten, würde helfen, den Wert, auch das Besondere des Bauhauses einzuschätzen, aber auch seine Grenzen zu sehen.
Also ich habe bis hierhin schon gelernt, erstens, das Bauhaus gibt es nicht als einen einheitlichen Stil. Zweitens gibt es es auch nicht in seiner Beschränkung auf die Orte Gründungsorte Weimar, Berlin und Dessau. Mich würde noch ein bisschen das geistige Umfeld interessieren. Frau Breuer hat zu Beginn wichtig gesagt, Lebensreformumfeld. Wir müssen das ein bisschen sagen, was das heißt. Es gibt eine fiese Anekdote von Alma Mahler, der Ehefrau von Gropius, die sagte, naja, Bauhaus ist, wenn alle nach Knoblauch riechen. Was meinte sie damit? Das war natürlich genau der Geist der Lebensreform, des Vegetarismus, der Jazzmusik, der marxistischen Kirche, wie sie genannt wurde. Es ist aber auch ein neuer Reinheitswahn, Leibesübungen, kalte Bäder, Wandern im Freien, Pazifismus, Nonkonformismus. Das heißt, ein Stück weit eine Glaubensschule war es auch, Frau Zepel, oder?
Ja, ich würde noch einen Begriff dazu nehmen, den Sie jetzt nicht genannt haben. Das ist der Anarchismus, der viel wichtiger war zu diesem Zeitpunkt noch. Anfang Mai ist Landauer ermordet worden. Das war ein sehr wichtiger Punkt, also ein gewisses Ende dieser Geistesströmung. Aber diese libertäre Haltung ist insgesamt eben doch diesen Bemühungen, jetzt eine besondere Form und eine besondere Lebensweise zu finden, sehr entgegengekommen.
Also es wird ja auch oft sehr negativ geschildert. Sie haben eben das Zitat von Ise Gropius genannt. Aber man muss auch bedenken, dass es schon lange vor dem Bauhaus einen unglaublichen gesellschaftlichen Willen nach Neuerung gab. Das Alte abzulehnen, das Alte galt als verstockt, als verstaubt, als eine Privilegienkultur. Das muss man auch bedenken. Kultur sollte eben nicht das Privileg nur von Reichen, von den oberen Schichten sein, sollte wirklich demokratisiert werden. Und ein experimentelles Klima. Dann das Bauhaus bringt vieles auf den Punkt und kann es auch sehr dicht realisieren. Und das Experimentelle ist in allen Bereichen. Das ist die Frauenbewegung, das ist die Gesundheitsbewegung, die Esoterik. Man schaut nach anderen Religionen, man schaut auf außereuropäische Ländern. Das ist also eine unglaublich lebendige Szene, in der das Bauhaus dann ansetzt und es wirklich auch ja, viele Ideen aufgreift.
Also im buchstäblichen und übertragenen Sinne wurden alte Zöpfe abgeschnitten.
Ja.
Also die Frauen trugen Bubiköpfe, ne? Das wird im Moment übrigens in der Presse ganz gern, ganz viel und breit überall gezeigt, weil das ist
Paula
so sympathisch.
Paula Modersohn-Becker hatte einen wunderschönen Begriff, der hier noch auch sehr, sehr schön passt für die Generation davor. Sie hatte die Neue Gemeinschaft in Berlin, ein Siedlungsprojekt, das sehr stark von Landauer mit einem sehr, sehr wichtigen Titel seines Einführungsvortrags durch Absonderung zur Gemeinschaft. Also es sollte wirklich ein eigenes Feld sein. Und Rilke war da und Paula Modersohn-Becker und sie hat in ihr Tagebuch geschrieben, es sei ja zu viel Korsettlosigkeit.
Aber jetzt müssen wir das Thema Frauen natürlich auf. Das Bauhaus kommt da gar nicht so gut weg. Das
bin
war
froh,
ja die Zeit
sagen.
Der Gleichberechtigung mit der Weimarer Republik und die Frauen sind, die jungen Studentinnen sind auf das Bauhaus zugestürmt. Es waren am Anfang mehr als 50% Studentinnen am Bauhaus und das war Gropius nun gar nicht so recht. Und er hat die Frauen dann sehr stark kanalisiert und in dieses eben Schicken. Geschlechtsspezifische Textilklasse, also frauenspezifisches Arbeiten abgedrängt. Und da waren die Frauen schon sehr ehrgeizig und auch nicht davon begeistert. Es gibt nur ganz wenige Frauen, die sich durchgesetzt haben. Das sind aber dann eben die Ausnahmefrauen. Und die Studenten, der Anteil der Studentinnen nimmt ab. Also das ist nicht ruhmvoll, was das Bauhaus anbetrifft.
Aber man muss das auch wirklich aus der Zeit sehen. Es fängt ja überhaupt erst an, dass eine Frau auf eine Kunstakademie durfte. Das war ja Ausnahme wie die Lette-Schule, so ein paar Berufsfördernde für alleinstehende, unverheiratete Frauen. Das war ein Sozialprojekt sozusagen. Es ging eigentlich nicht darum, die Künstlerinnen auszubilden. Das kam erst 1919 eigentlich überhaupt auf. So muss man den Vergleich sehen.
Aber dennoch, wenn ich Sie unterbrechen darf, schauen Sie mal, das Bauhaus hat nach rechts und links geschaut. Sehr viel vom russischen Konstruktivismus ist in das Bauhaus eingeflossen, viel von der Style. In Russland konnten die Frauen schon 1870 an die Kunstakademien. Wollte man progressiv sein, und das tat man ja, das war man ja in bestimmten Bereichen, dann hätte man das auch in diesem Bereich sein können. Also die Moderne in Deutschland ist insgesamt sehr, sehr männerdominiert gewesen. Das muss man sagen. Da war
bestreite ich ja gar nicht. Ich wollte vielleicht einfach auf das, was wir vorher hatten, nochmal eingehen. Weil das alles, diese Begriffe, die wir hatten, die betreffen auf die ersten zwei, vielleicht noch drei Jahre vom Bauhaus zu. Als Moholy kommt und dann Itten ablöst, kommt eben ein völlig anderer Geist, Russland. Konstruktivismus, obwohl wir gar nicht genau wissen, wie überhaupt diese Verbindungen hin und her kamen. Es gab noch kein Handy und kein Internet. Also von daher ist diese Wandlung 22, 23 am Bauhaus so entscheidend, dass all diese Begriffe wie Mystik und Esoterik nur bei ganz wenigen Personen, Gertrud Gunow, überhaupt so weiterentwickelt werden und dann neue Formen wieder annehmen.
Ich möchte noch mal auf einen Aspekt, wo dieses Frauenproblem auch besonders deutlich wird. Die Enge, noch mal an diesen Bauhüttenbegriff anknüpfend, diese Kreativgemeinschaft um den Kathedralbau, Bauhütte, die das motiviert hatte, ist ja auch verbunden mit einer bestimmten Zeichensetzung, mit einer bestimmten Symbolik und Metaphorik. Und dazu gehörten etwa die Meistermonogramme. Es gehörte einfach ein Kulturmodell dazu, das so männerdominiert war. Und ich denke, dass die Vergleiche mit zeitgleichen Bewegungen da auch helfen können. Es gab in Hamburg um Hans-Henny Jahn die Ugrino-Bewegung, die eine große Baumaßnahme, also fast eine Kathedrale mit einem riesen Orgelelement, die in der Form von Ordensstrukturen gedacht war. Und dieses Ordensmodell, also als wenn wir von den Gemeinschaftsmodellen sprechen, die ja durchaus sehr stark miteinander auch vernetzt waren, da inspirierend war. Aber da ist dieses geschlechtsspezifische Reduktion auf so ein männlich dominiertes Gemeinschaftsideal, denke ich, auch einen Widerstand, den man kaum brechen konnte, wenn man es nicht bewusst politisch getan hat. Und das ist ja offensichtlich nicht passiert, sondern da kamen so alte Muster durch, die sich dann letztlich wirklich dann auch stark in die Tagesrealität einmischen.
Sie haben zu Beginn gesagt, als Literaturwissenschaftlerin interessiert Sie der Text als Objekt.
Ja.
Ich habe bis hierhin etwas gelernt und würde Sie gerne fragen, ob Sie zustimmen. Wir müssen fortan, wenn wir von Bauhaus reden, nicht nur über Konkretion sprechen, also nicht nur über Bauten, Stühle, Lampen und Sessel, sondern wir müssen eben auch über Abstraktion reden, also über Ideenproduktion. Und wenn ich dann einen Satz lese, 1926 in der Zeitschrift Bauhaus, es geht mit jedem Jahr besser und besser. Am Ende sitzt man auf einer elastischen Luftsäule. Nein. Das heißt, da sind Ideen, also des Verrückten, des Körperlosen drin, also der Superabstraktion. Es sind aber auch gotische Ideen drin, mittelalterliche, die Lichtmetaphorik der Gotik, die vierte Wand ist aus Glas und ähnliches. Also ich will Sie jetzt nicht alle in eine mystische Ecke drängen, aber Frau Bauer, eins stimmt doch, so rational wie immer getan wird, waren die beileibe nicht.
Ja, aber trotzdem müssten wir auf den Wandel im Bauhaus selbst aber nochmal eingehen. 22, 23 gibt es ja ein neues Motto, gibt Gropius ein neues Motto aus Kunst und Technik, eine neue Einheit. Und vorher war es Kunst und Handwerk eine Einheit. Also dieses etwas Mystische und die Gotik als Vorbild, das wandelt sich hin zu einem sehr viel rationaleren, wird natürlich auch bestimmt durch Laszlo Moyniewicz, der aus dem Osten kommt, aus Ungarn kommt. Und nun will man sich stärker auf die Industrie, mit der Industrie arbeiten. Und diese Phase ist eigentlich auch ziemlich prägend für unser Bauhausbild, wenn Sie sich nur die Bauhauslampe angucken, die aus stereometrischen Grundmustern besteht, von denen man glaubte, dass die Maschine die sehr viel besser verarbeiten konnte. Oder auch den Vasilichair, diesen Stahlrohrstuhl und so weiter. Das sind auch Materialien, die man mit der Industrie verbindet.
Das sind neue Materialien.
Und Gropius hat das aber schon vor dem Ersten Weltkrieg, als er sich beantragte, Bauhausdirektor zu werden, hat er schon mit der Industrie zusammenarbeiten wollen. Das war also, meines Erachtens ist so diese Phase von Itten am Anfang von 19 bis 23 auch eine bestimmte, eben nur eine Phase im Bauhaus gewesen. Und dann wird das Bauhaus eigentlich das, was man sehr stark mit ihm verbindet, eine Art Laboratorium, das Prototypen herstellt, die für die Industrie, also die Massenindustrie, verwertbar sind.
Hat sie recht, Frau Zepel, hat sie recht, was sie sagt?
Ja, ich würde gerne eine Sache nochmal, die Ihnen, wo Sie persönlich mit Ihrer Erfahrung aus Darmstadt. In Darmstadt ist es ja schon gelungen, doch auch die Nähe zu den zum Beispiel Möbelfabrikanten, die Firma Alter, die den Salonwagen gestaltet hat. Also die Verwertungsidee.
Mit Darmstadt meinen Sie jetzt die Jugendstil Mathildenhöhe?
Genau, die Mathildenhöhe als Projekt, die ja strukturell sehr viel Ähnlichkeit hatte mit den Werkstätten. Und auch der Zugewandtheit zur Öffentlichkeit, also intern lebte man zusammen, auch mit den Meisterhäusern. Gleichzeitig hatte Ernst Ludwig das ja auch geschafft, dass er das vermarkten konnte. Und ich habe das selber mal nachvollzogen an dieser Firma Alter, die nun diesen Salonwagen gebaut hatte und eine sehr gut riesengroße, wunderschöne Neubauten gestaltet hatte, weil sie sich das leisten konnte, weil sie so erfolgreich war, europäisch erfolgreich war. Und dann kommt der Krieg und dann ist das alles zu Ende. Das heißt, diese Erfolgsorientierung am Verkauf und an der Produktion zu Nutzen des Gemeinwesens, die war ja schon auch da vorgeprägt.
Ja, dafür steht beispielsweise der Deutsche Werkbund.
Ja, der Werkbund.
Der Deutsche Werkbund war ja eine Vereinigung ab 1907 gegründet, in dem Künstler, Designer, Architekten, aber auch viele Unternehmen. Es gab ja richtige Werkbundfirmen, die im Geiste des Deutschen Werkbunds gearbeitet haben. Und Gropius war ja nicht zuletzt über Karl-Heinz Osthaus in Hagen, ist er ja mit dem Werkbund in Verbindung gekommen und hat auch gelernt durch das.
Doch nochmal einen anderen Gedanken. Es ist sicher richtig, das Bauhaus einzubetten in das, was vorher da war, sowohl von bestimmten Haltungen wie auch bis hin zu Anarchie, was im frühen Bauhaus da ist. Was ich meine, als Sie fragten, was ist für Sie das Bauhaus als Idee sozusagen greifbar, vorstellbar? Und da würde ich immer sagen, der Vorkurs. Der Vorkurs, der sozusagen radikal die Köpfe freimachen sollte, ob die von vorher Lehrer waren, ob sie vorher Kunststudenten waren, ob sie aus dem Krieg kamen oder was auch immer. Es sollte alles erstmal auf eine gleiche Ebene gehen, Material kennenzulernen, Formen kennenzulernen, die Grundfarben, die Grundformen. Das war etwas so Radikales, wie es an keiner anderen Schule gemacht wurde. Und darauf erst aufzubauen, auf den unterschiedlichen Werkstätten, ob man mit Metall, mit Holz oder vielleicht sogar dann Malerei nehmen wollte. Architektur kam dann doch erst sehr viel später.
Das finde ich auch vollkommen richtig. Also die Grundlagen moderner Gestaltung wurden im Vorkurs gelehrt und auch von verschiedenen Künstlern. Und das, was Gropius wirklich gelungen ist, ist, dass er ganz berühmte und hervorragende Künstler nach Weimar oder Dessau holen konnte. Kandinsky, Klee, Itzen,
Feininger, Mucha. Dass es einen Meister für die Form gab, das waren die großen Künstler und den Meister für das Handwerk, die gleichberechtigt.
In meinen Augen ist das ja Design, was da rauskommen soll.
Und es war dann das Kennenlernen von hart zu weich über verschiedene Stoffe, die man fühlen sollte, sogar auch mit verbundenen Augen, um das Material kennenzulernen, bis später der Mut Plexiglas, etwas völlig verrücktes neues Material, was keiner kannte, dann hineinzuführen. Und das kann ich nur kennenlernen, indem ich damit arbeiten darf. Und so ist im Vorkurs Glas, genauso wie Plexiglas, wie Holz, wie Metall, Materialien, die ich kenne, kann ich dann umsetzen in Objekte, die vielleicht dann eine neue Tasse, einen neuen Lampe werden kann.
Eine wunderbare Quelle für Auseinandersetzungen mit Grundlagen der Malerei und mit Abstraktion. Fast alle haben ja geschrieben darüber und haben Bauhausbücher, es gab ja die Reihe der Bauhausbücher und haben sich darin über die Grundlagen der Gestaltung geäußert. Deswegen hat es auch so eine lange Wirkung, das Bauhaus so eine lange Wirkung. Und wenn man mal bedenkt, welche Bedeutung Johannes Itten nach 45 hatte für die Schulen, für die Kunstpädagogik. Das ist ganz, es wird ja zum Teil, bis heute wird ja darauf.
Und ob es Australien, ob es Amerika ist, das ist, glaube ich, das, was wirklich heute noch das Bauhaus, jetzt reden
wir wollen nicht
die Bauhaus-Idee weiterbringen.
Dass der allerdings auch einen gehörigen Knall hatte, sage ich jetzt mal sehr salopp. Wir sprechen in diesem SWR2-Forum über Diktatur des Rechtecks, 100 Jahre Bauhaus. Gerade hat Gerda Breuer gesprochen, Professorin für Kunst- und Designgeschichte. Bei uns ist Wolf Herzogenrath, langjähriger Direktor der Kunsthalle Bremen und anderer Einrichtungen. Sein Buch Das Bauhaus gibt es nicht, ist gerade erschienen. Frau Zepel-Kaufmann, Professorin in Düsseldorf vom Institut Modern im Rheinland. Es gibt immer wieder auch böse Stimmen. Alle 15, 30 Jahre, das Bauhaus war eine Kommune, eine spirituelle Bewegung, ein philosophisches Zentrum, dem Garten des Epikur vergleichbar, schreibt Tom Wolf 1981. Es gab im Spiegel vor Jahreswende wieder mal den Vorwurf, wer vom neuen Menschen derart spricht, ist nicht weit von den Braunhemden entfernt. Wie elitär, wie esoterisch, wie rigoros, wie vielleicht auch rücksichtslos war das Bauhaus?
Also es gibt sicherlich eine starke Hierarchisierung, die im Bauhaus selber erkennbar ist, auch gerade in dem Lehrling-Geselle-Meister-Modell als Kulturmodell, sie ja nicht erfunden haben, sondern übernommen haben, dass so einen besonderen Zuschnitt dieser Gemeinschaft sein sollte. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es in dieser Zeit eine ganz starke Hierarchisierung in der Gesellschaft gab und dass dieses elitäre Programm sich da widerspiegelt. Ich denke nur, dass 1918 Der Untertan erschien, vor dem Krieg zwar schon als Fortsetzungsroman, aber eben dann nicht bis zum Ende, und dann 18 erscheint er wirklich. Und der diesen wirklichen problematischen Zuschnitt der Gesellschaft, auch die mangelnde Demokratiefähigkeit, die über Jahrzehnte hinweg angelegt worden ist, und dass wir viel stärker noch schauen müssen, wie kommt dieses Elitäre zustande und inwieweit gerade auch die Lebensreform, die ja von der Definition her vergleichbar der Bohème immer mit dem Begriff des Bürgertums operiert. Und dass es sich hier um eine bewusste Gegenströmung gegen das Bürgertum gibt. Und wir fragen müssen, was war das Bürgertum? Welche Tugenden hatte es? Und es war sicherlich das Resonierende, das aus der Aufklärung resultierende Selbstdeutungsbild, was im Bürgertum eigentlich sein sollte, was aber im Laufe des 19. Jahrhunderts gänzlich an Niveau verloren hatte, sodass sich diese Abspaltung, dieses Elitäre immer stärker zeigen konnte und dass diese Reformbewegung definitiv dann ein positiver Impuls war, Neues anzufangen und auch zu experimentieren, Einflüsse anderswo herzuholen. Damals am Anfang auch ganz stark von den Skandinaviern oder von den Engländern, die Gartenstadtbewegung über die Brüder Kampfmeyer. Also es gibt es ganz bestimmte Etappen, die aber immer wieder darauf verweisen, dass im tiefsten Innern, in diesem Deutschland zumindest, was nicht in Ordnung war. Und das war der Niedergang des Bürgertums.
Aber zur Erinnerung einfach nochmal mit dem Bürgerlichen. In Weimar 1921 war es eine einzige Stimme der Mitte-Links-Regierung im Parlament, dass das Bauhaus überhaupt weiter existieren konnte. Eine einzige Stimme.
Das war halt desolat.
Also wir machen uns gar nicht klar, in welchem Umfeld gefährdet es war, dass es dann 24 rausgeschmissen wurde und dann es doch zwei wunderbare Menschen gab in Dessau, Ludwig Grote und den Oberbürgermeister Fritz Hesse, die bereit waren, das Bauhaus als Ganzes zu nehmen, ist überhaupt erst der Fortschritt, dass wir über Bauhaus als Phänomen reden können. Das heißt, das sollte einfach mal erinnert werden, dass dort eine Links-Mitte-Regierung in Weimar bereit war, bei all dem, was wir dann ja 1930 schon in Thüringen und Weimar erfahren, dass Herr Frick und die Nazis viel früher dort erscheinen. Also welche Friktionen, welche Kämpfe da sind. Und dieses, das meinte ich vorhin mit der Leistung von Gropius, dieses durchzustehen, es ist schon einfach erstaunlich und sollte nicht vergessen werden.
Ich würde eine Sache. 22 wird Rathenau ermordet. SV Zepel, dann Frau Breuer.
Nur ein kleiner Blick zurück. Ich würde noch zwei Namen nennen, die genau in diese Schiene rein müssen. Und der eine hat auch Gropius sozusagen eingeladen, nämlich van de Velde. Und auch Harry Graf Kessler ist gescheitert in Weimar. Allein die Tatsache, dass van de Velde in Weimar noch war, aber als Ausländer eben da keine Chance mehr hatte. Und er hat Endel, noch jemand Drittes, und eben Gropius eingeladen für seine Nachfolge. Das war 1915. Mhm. Also da war ganz klar auch da eine Kontinuität oder auch nach hinten gesehen eben auch schon Erfahrungspotenzial, mit dem Gropius ja eigentlich bekannt sein müssen. Mache ich das hier überhaupt? Weshalb ist er nicht ins Rheinland gegangen zum Beispiel?
Also zur Geschichte des Bauhauses gehört in der Erinnerung auf jeden Fall, dass es immer durch einen Rechtsrutsch bewegt wurde, in andere Städte zu gehen. Weshalb es nach 1945, als man natürlich auch eine ähnliche Situation hatte, also nicht den Ersten Weltkrieg, aber die Diktatur und den Zweiten Weltkrieg hinter sich, hat man sich wieder auf das Bauhaus berufen als die nicht kontaminierte Vergangenheit, das gute Bauhaus und so weiter. Und hat damit auch versucht neu also diesen Gründungsmythos wieder beschworen, unter anderem an der HFG Ulm, wo ja sehr viele Bauhäusler waren. Nicht nur Max Bill war Bauhausschüler, übrigens von Hannes Meyer. So differenziert wird das gar nicht dargestellt. Das Bauhaus ist so eine Art Marke gewesen, mit der man handelt. Dann war Gropius, hat ja das Bauhausgebäude von Max Bill eröffnet. Dann war eine ganze Reihe anderer. Also diese Schule hat durch den Bezug auf das Bauhaus diese demokratische Tradition wieder beschwören können und aufbauen können.
Und dann wird am 4. Mai 1968, 50 Jahre Bauhaus, die Ausstellung eröffnet. Gropius steigt auf den Stuhl, so einen wackeligen Stuhl, ich habe das Bild noch vor mir, nimmt so eine Tröte und solidarisiert sich mit den Ulmer Studenten, die dagegen protestieren, dass dort das Bauhaus, das Alte, gefeiert wird und das Aktuelle, wie auch immer, natürlich sich wandelnde, aber mit Bauhaus, wie Sie es schön geschildert haben, zusammenhängende Institut in Ulm, Hochschule für Gestaltung von Filbinger, geschlossen wird. Das hat natürlich mit Rechtsruck und mit Politik und mit dem Frechsein, Neudenken in Ulm zu tun, was der bürgerliche Regierung in Baden-Württemberg einfach zu viel war.
Ich würde ganz gerne die letzten 10 Minuten noch nutzen, um auf was hinzuweisen oder zu fragen, was mir nie so ganz aufgegangen ist. Da gibt es einerseits, wir haben das erwähnt, den antibürgerlichen Impuls zu sagen, wir müssen also auch für die Bevölkerung und die arbeitenden Massen tätig werden. Wir müssen Produkte kreieren, die haltbar sind, industriell herstellbar, die nicht zu teuer sind. Das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte selber mal so eine Wagenfeldlampe, da ist mir die Glaskuppel kaputt gegangen. Als ich das Ding nachbestellen wollte, bin ich fast umgefallen, weil die Glaskugel 300 Mark gekostet hat. Frau Breuer nickt, ihr ist es ähnlich gegangen. Ja. Wahrscheinlich sind schöne Objekte, aber haltbar, erschwinglich und industriell fertigbar und billig waren die, weiß Gott nicht. Zweites Beispiel, soziales, demokratisches, menschenfreundliches Bauen und Wohnen sollte es sein. Gucken wir uns die Trabantenstadt in Berlin an mit 18.000 Wohnungen, gucken wir uns an, dass viele sich darin überhaupt nicht wohlfühlten. Es gibt viele Anekdoten darüber. Also das Rechteck und das Bauhaus als die Antwort auf die soziale Frage des neuen Lebens, Bauens, ist das doch auch nicht gewesen, Frau Breuer, oder?
Ja, sicherlich. Da gab es eine ganze Reihe von falschen Einschätzungen. Zum Beispiel hat man ja eine Siedlung gebaut in Dessau, die Siedlung Törten, und Marcel Breuer hat eine Musterwohnung eingerichtet. Kein Mensch hat die Musterwohnung übernommen. Man hat sowas wie einen schichtenspezifischen Geschmack oder so etwas überhaupt nicht in Erwägung genommen. Gropius war ja der Meinung, dass alle Menschen tendenziell gleich sind. Das ist eine Fehleinschätzung gewesen. Aber man hat sich natürlich immer als experimentell, als Vorreiter, als Avantgardist betrachtet. Gut, ich würde auch sagen, dass das Bauhaus sicherlich in erster Linie in der eigenen Zeit von einer Kulturelite gutiert worden ist und nicht massentauglich gewesen ist.
Frau Zippisch, nickt.
Es gibt einen schönen Begriff genau für diesen Zusammenhang. Die haben sich selber bezeichnet als Sozialaristokraten. Das heißt, man fühlt sich sozial verpflichtet, darüber nachzudenken, aber in Wirklichkeit hat man diese Nähen überhaupt nicht, die legitimieren würde, dass man solche Entwürfe dann macht. Also die Ferne, die man zu diesem Abnehmerkreis hat, und das eigene Selbstverständnis, was sich im Kontext eines sehr evolutionsorientierten Denkens immer an der Spitze sozusagen der Zukunft, das hatten Sie in Ihrem Textzitat ganz zu Anfang ja nochmal vermittelt, dass diese Zukunftsorientierung ein wesentliches Element ist. Aber ja,
der Bau der Zukunft,
genau,
davon ist ja ständig die Rede.
Wie ist diese Zukunft vorstellbar? Und dass das aus dem Evolutionsdenken des 19. Jahrhunderts, das ganz stark in diese Reformbewegung hier reinkommt, auch in der Frage der Selbstdeutung dieses Sozialaristokraten, es gibt ein Drama von Arno Holz, genau über dieses Phänomen, und da werden die genau um diesen Gartenstadtbewegung, Fidus und, die sich in Berlin in den 90er Jahren da herauskristallisierten, als Prototypen.
Also so ganz sehe ich das nicht. Nehmen Sie, man muss, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren. Hannes Meyer beispielsweise kommt aus der Sozialreform und aus der Gewerkschaftsbewegung und hat sich sehr unterschiedlichste Wohntypen und auch das Umfeld, das Eruieren des Umfelds, was zum Wohnen gehört, bemüht. Auch Mies van der Rohe hat auf der Werkbundausstellung 1927 in Stuttgart ein großes Mietshaus gebaut mit flexiblen Grundrissen, und auch Wohnungsbau, moderne Architektur in den 20er Jahren war in erster Linie Siedlungsbau. Und denken Sie mal an solche Projekte wie das neue Frankfurt, wo Gropius ja auch hingehen wollte, aber dazu war er viel zu sehr der Solitär und er hätte sich da wahrscheinlich nicht anpassen
können. Man kann ja auch Sachen heute noch besuchen. Es gibt in Köln, Stuttgart, in Berlin und
Ich würde es viel einfacher sehen. Beispiele. Einfach, indem man nochmal sagt, ein Manet 1860, 70 wurde aus dem Salon herausgenommen, weil es zu avantgardistisch war. Eineinhalb, zwei Generationen später liebt es jede Oma. Das heißt, wir müssen auch damit rechnen, dass das, was neu und ästhetisch hervorragend ist, nicht gleich von der Gesamtheit der Menschheit akzeptiert wird. Das ist einfach ein Phänomen, was wir in der Kunstgeschichte ja wunderbar mit allen Beispielen belegen können. Dass ich aber trotzdem versuche, diese Menschen zu erreichen, darf man ihnen doch jetzt nicht als Aristokratie-Vorwurf machen.
Das steht im Begriff des Sozialaristokratismus, ist schon eine Verwertung, also die Richtung zugunsten eines so zu erziehenden, nachwachsenden, also genau diesen Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, den haben die sich vorgestellt. Also wir sind diejenigen, die hier vorpreschen. Ich würde Ihnen natürlich zustimmen.
Das hat man Ihnen auch vorgeworfen.
Ja, das war dieses missionarische.
Ich habe zwei Mitglieder des Beirates von Bauhaus im Westen hier und es juckt mich natürlich in den Fingern, Sie zu fragen, Frau Zepel, gibt es so etwas wie das Bauhaus vor dem Bauhaus?
Natürlich gibt es das.
Sagen alle ja. Also, ich sage, mir wäre was Tolles aufgefallen und für euch
nur nicht das Bauhaus nach dem Bauhaus, sondern da gibt es immer die Falschen, die sich darauf beziehen. Und besonders die.
Das ist eine eigene Sendung, Herr Hochzongrat.
Aber das ist eigentlich das, was sozusagen dem Bauhaus um die Ohren gehauen wird, dass daraus manche Leute ihren Honig gesogen haben, der wirklich einfach.
Also nicht jeder Schuhkarton, der weiß angemalt ist, ist ein Bauhaus, in dem man wohnen kann heute.
Man muss aber mal bedenken, welche Konjunktur heute der sogenannte Bauhausstil hat. Das ist ja ungeheuerlich.
Frau Zepel. Ja, es gibt also dieses Bauhaus im Westen, das ja dann auch zum Programmtitel hier in Nordrhein-Westfalen gemacht wurde, hat, denke ich, auch eine ganz eigene Geschichte, weil sich das Rheinland schon vor dem Ersten Weltkrieg sozusagen in seinem Selbstverständnis einen eigenen Begriff gegeben hat. Es gab eine Zeitschrift, die Rheinlande, die wurde von den rheinischen Industriellen finanziert. Es gab einen Kunstverein für den Kunsthandel in den Ländern am Rhein, der nicht identisch war mit dem Kunstvereinstyp älteren Musters. Es gab eine westeuropäisch orientierte, sehr industrieorientierte oder vermarktungsorientierte, auch europäisch denkend handelnd, die Nähe zu Frankreich, alte Handelsstrukturen, Sie hatten eben das Teil genannt. Also es gab einfach ein europäisches Bewusstsein, einen wirtschaftlichen Erfolg, der darauf basierte, dass sich im Rheinland dieser Speckgürtel bilden konnte von kulturaktiven Schulen zum Beispiel. Das war Hagen, das war...
Diese Vorgeschichte gehört zur Geschichte des Bauhauses?
Selbstverständlich.
Das würde ich sagen. Nehmen Sie Karl-Heinz Osthaus in Hagen. Also er war ein ganz
Bankierssohn, Kunstmäzen.
Ja, hat Gropius ungeheuer beeinflusst.
Gefördert.
Er hat ja zum Beispiel im Deutschen Museum für Kunst und Handel und Gewerbe eine Industriebautenausstellung zusammengestellt. Er hat veröffentlicht, also Karl-Heinz Osthaus ist ganz wichtig, Peter Behrens, bei dem ja Gropius auch im Büro war in Berlin, ist eine ungeheuer wichtige Person gewesen am Kunstgewerbemuseum in Düsseldorf. Also es gab auch viele Unternehmer
Also das Bauhaus gehört nicht den Thüringern alleine.
Man muss nur fairerweise dann sagen, die Köln und Adenauer hatte als Oberbürgermeister die große Chance, das Bauhaus wie Dessau zu übernehmen. Ise Gropius ist hier frühzeitig, ich sag mal, geschickt worden von Walter Gropius, weil er diese Kontexte ja kannte und sagte, da ist eine gute Chance. Adenauer hat sie empfangen und Ise Gropius hat so halb...
Adenauer war 1907 junger Beigeordneter und hat 1914 die Werkbundausstellung hier
gemacht.
Er kannte die Zusammenhänge, auch mit Riemer Schmid, sein Direktor hier, hat ihm sicher eher zugeredet, aber dann doch wieder Angst gehabt, dass das, was da als Bauhaus auf Köln zugekommen wäre, vielleicht zu viel war.
Aber das ist nicht daran gescheitert, dass Adenauer nicht wollte.
Es ist daran gescheitert, dass sie nur die Rosinen rauspicken wollten, ein paar berühmte Namen, Klee, Kandinsky, Feininger, das würde man gerne machen, aber nicht die Idee, Bauhaus zu übernehmen. Und genau daran ist zum Glück, dass Dessau als Ganzes interessiert gewesen, das ganze Bauhaus
zu übernehmen. Ich würde das nicht übernehmen. Als Glück, leider ist es nicht da gelandet, wo auch ein guter Fundus gewesen wäre, um die Dinge weiterzuentwickeln. Also dieser enge Zusammenhang von Industriellen, die kulturaffin waren, von gleichgesinnten urbanen Strukturen mit jeweils Personen und den Schulen, also diesem Grundmodell. Und ich wollte noch eine andere Ausstellung außer der Werkbundausstellung, die wir eben hatten, die 1914 eben mit dem Ersten Weltkrieg geschlossen wurde. Die große Sonderbundausstellung von 1912 hatte auch eine Abteilung für Kunstgewerbe. Das Kunstgewerbe und die Kapelle, die da installiert war, von Kirchner und Thorn-Pricker mitgestaltet, war eines dieser ganzheitlich gedachten Vorformen, die später dann im Bauhaus eine ganz eigene Gestalt und sicherlich mit Gropius auch sehr stark geprägt werden. Aber definitiv lag im Westen hier ganz klar der Fundus für das Bauhaus.
Der beherrschende Gedanke des Bauhauses ist also die Idee der neuen Einheit, die Sammlung der vielen Künste und Erscheinungen zu einem unteilbaren Ganzen, das im Menschen selbst verankert ist. Welch hoher Ton, das ist von Walter Gropius. Und erst durch das lebendige Leben Sinn und Bedeutung gewinnt. Sehr sonntäglich, aber ich habe viel dazugelernt. Danke meinen Gästen, Frau Professor Gerda Breuer, Frau Professor Zippel Kaufmann und Professor Wulf Herzogenrath über die Diktatur des Rechtecks, 100 Jahre Bauhaus, und schließe mit dem Hinweis, dass es im April dazu nochmal ein SWR-Forum geben wird, wenn das Bauhausmuseum in Weimar eröffnen wird. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Vielen Dank, guten Abend.